Der Apostel Paulus ist zweifellos eine der einflussreichsten Gestalten des Christentums mit einer ganz großen Wirkungsgeschichte. Die katholische Männerbewegung Linz hat diesen zum biblischen Jahresbegleiter für das kommende Arbeitsjahr 2023/24 auserkoren. Was wissen wir über den Apostel Paulus? Was sind die zentralen Inhalte seiner Verkündigung? Welche Impulse und Anregungen können wir als katholische Männerbewegung aus dieser großen neutestamentlichen Männergestalt für unsere männerpastorale Arbeit und überhaupt für unser Mannsein gewinnen? Als Interviewpartner steht uns Dr. Reinhard Stixl zur Verfügung. Er ist promovierter Neutestamentler und Leiter des katholischen Bibelwerks der Diözese Linz noch bis Ende September 2023. Danach wird er wieder in die Wissenschaft wechseln an die Uni Tübingen. Wir laden Sie ein zu einer spannenden Entdeckungsreise zu dieser inspirierenden biblischen Gestalt, dem Apostel Paulus.
Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was Mann bewegt. Mein Name ist Wolfgang Bögel, ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. Danke, Reinhard, dass du für dieses Gespräch dir Zeit genommen hast.
Danke.
Der Apostel Paulus ist zweifellos eine der einflussreichsten Gestalten des Christentums mit einer ganz großen Wirkungsgeschichte. Aber beginnen wir mal ganz grundsätzlich. Was wissen wir denn historisch über Paulus und aus welchen Quellen wissen wir etwas über Paulus?
Der Apostel Paulus gehört sicherlich, wie du es richtig gesagt hast, zu den schillernden Persönlichkeiten, zu den spannenden Persönlichkeiten des Neuen Testaments. Auf der einen Seite wissen wir historisch aus erster Hand von ihm, Paulus ist selbst Autor, in 7 authentischen Briefen hat er immer wieder Passagen mit drinnen, wo er über sich, seine Biografie und auch seinen Werdegang schreibt, vor allem im Galaterbrief. Da können wir davon ausgehen, nachdem sich das auch mit den historischen Umständen deckt, dass das durchaus auch wahr, ernst zu nehmen ist, authentisch ist. Und auf der anderen Seite wird über Paulus geschrieben, vor allem natürlich in der Apostelgeschichte, wo Paulus zu den wichtigen Akteuren gehört. Gerade dann ab dem zweiten Teil der Apostelgeschichte folgt man vor allem den Spuren des Paulus. Und auch hier können wir zwar nicht von jedem Detail, aber von sehr, sehr vielen, sage ich mal, grundlegenden Zugängen davon ausgehen, dass sie historisch valide sind. Dass Paulus aufgewachsen ist in Tarsus, das heißt in der heutigen Südtürkei gelegen, in der damaligen Provinz Syrien. Das heißt, Tarsus als Ausgangsort, wo er den Beruf des Zeltmachers gelernt hat, das können wir durchaus auch als etwas Historisches annehmen, dass er sehr früh schon als gebürtiger Jude eine gute Ausbildung entlang der Heiligen Schrift gehabt hat. Das ist natürlich auch für uns etwas Wichtiges. Und natürlich auch sein ursprünglicher Name, oder sein eigentlicher Name, Saul, der hier mit eine Rolle spielt, der zentral ist. Das ist im Verlauf seines Lebens, seiner Biografie. Er ist wahrscheinlich in den Jahren vor Christi Geburt zur Welt gekommen, das heißt ähnlich alt wie Jesus selbst wahrscheinlich auch gewesen, dass er im Laufe seiner Biografie eine spannende Wendung genommen hat. Das schreibt er auch selbst. Also davon berichtet nicht nur die Apostelgeschichte, sondern auch sein eigenes Zeugnis schreibt davon, dass er von einem Verfolger des Christentums oder zumindest von einem stark exponierten Skeptiker hin zu einem glühenden Anhänger dieses neuen Wegs, dieser neuen Lehre geworden ist. Und dass es hier ein biografisches Erlebnis, eine Erfahrung gegeben hat, eine Berufungserfahrung, die er ganz, ganz stark mit dem Auferstandenen verbunden hat, eine Erfahrung des Auferstandenen Christus, die ihm, so wie es in der Apostelgeschichte berichtet wird, auf dem Weg nach Damaskus widerfahren ist, die sein Leben zwar nicht quasi von Saulus zu Paulus verändert hat. Also das ist ein längerer Prozess und mit den Namen ist noch ein ganz anderes Thema. Aber ein Prozess ausgelöst hat, der innerhalb von einigen Jahren dazu geführt hat, dass sich dieser Mensch vollkommen auch in seinen Einstellungen geändert hat, dass er zu einem offenen Verfechter dieses neuen Weges geworden ist, ist etwas, was historisch sehr plausibel ist, dass er vor Ort war in Gemeinden in der heutigen Türkei, im damaligen Kleinasien, im heutigen Griechenland bis hin nach Rom, wo uns auch der Brief an die Gemeinde von Rom überliefert ist. Das können wir historisch festhalten und etwas, was durchaus auch historisch möglich, plausibel ist, dass er im Zuge der Christenverfolgungen oder der lokalen Verfolgung in Rom sein Leben für den Glauben gelassen hat. Das ist zwar biblisch nicht überliefert, aber in späteren Überlieferungen wird das mit Paulus in Verbindung gebracht und sein Grab an der Via Ostiense in Rom, also auf dem Weg nach Ostia, wo jetzt heute die große Basilika St. Paul vor den Mauern steht, scheint durchaus eine gewisse Plausibilität zu haben.
Findet ihr eigentlich oder gibt es einen Niederschlag auch in der sogenannten weltlichen Geschichtsschreibung? Taucht dieser Name dort auf?
In der zeitgenössischen Geschichtsschreibung haben wir über Paulus keine Quellen, also von Zeitgenossen, Lebensgefährten, die außerbiblisch überliefern würden. Im Gegensatz zur biblischen Überlieferung, die zum einen seine eigenen Briefe überliefert. Das heißt, im Neuen Testament finden wir 7 Briefe, von denen die Wissenschaft ganz klar davon ausgeht, dass sie Paulus selbst verfasst hat, wo er sich natürlich auch selbst mit Namen nennt und auf die Ereignisse seiner Zeit auch plausibel eingeht. Und auf der anderen Seite natürlich in der Apostelgeschichte und darüber hinaus auch in der sogenannten sekundären Paulus-Literatur, wo Autoren sich auf ihn, seinen Namen und seine Person auch beziehen. Das heißt, für Paulus gilt ganz klar, diese Person ist ganz klar eine historische Figur gewesen, genauso wie auch Jesus eine historische Person war, nur mit dem Unterschied, dass es über Jesus Texte gibt, die auch einige Jahrzehnte später verfasst wurden, ähnlich wie auch die Evangelien und die Briefliteratur später verfasst wurde, teilweise sogar noch später, im Falle mancher lateinischer Autoren, Sueton und Tacitus, die über Jesus berichten. Da sind die Quellen zu Paulus natürlich noch einmal, die außerbiblischen Quellen, noch einmal ein Stück weit später anzusetzen.
Darf ich das versuchen, nochmal in meinen einfachen Worten zu sagen? Es gibt im Neuen Testament 14 Schriften, die Paulus zugeordnet werden. Davon sind 7 mit allergrößter Wahrscheinlichkeit authentisch von Paulus selber. Und die anderen 7 sind sozusagen Nachfolger, eine Art paulinische Gemeinde, die in seinem Namen dann geschrieben hat.
Genau, der Autor dieser Bücher oder dieser Briefe oder die Autoren dieser Briefe verwenden bewusst seinen Namen, um sich in seine Autorität auch zu stellen, um letztlich auch diesen Einfluss, den Paulus gehabt hat, seine Gedanken, auch seine Theologie auf dieser Basis, auf dieser Ebene weiterzuführen. Das war in der Antike durchaus auch üblich. Das hat es gegeben für Philosophen wie Aristoteles oder auch für Seneca, wo man diesen Namen verwendet hat und in seinem Geist quasi weiterschreibt. Das waren teilweise bewusst Versuche, eben hier als Ghostwriter aufzutreten, beziehungsweise auch in manchen Texten hat man versucht, sich wie eine Theatermaske, die man sich vors Gesicht hält, diese Stimme des Paulus eben auch zu erheben. Und das war durchaus auch ein rhetorischer Kniff, den man hier verwendet hat. Man spricht quasi an der Stelle eines Paulus. Das gibt es auch auch der erste Petrusbrief ist in dieser Form ein unter dem Pseudonym des Apostels Petrus verfasster Brief, der viel, viel später, lange nach dem Tod des Petrus verfasst wurde. Und so ist es auch bei Briefen des Apostels Paulus. Gerade in den Pastoralbriefen sieht man das sehr deutlich.
Ah ja, sehr interessant. Zur Bedeutung des Paulus. Manche Theologen oder auch Historiker sehen ja in Paulus den eigentlichen Begründer des Christentums, weil Jesus ja noch ganz in der jüdischen Tradition gelebt und gewirkt hat. Ist das eine vertretbare Meinung oder wie siehst du das?
Die Frage ist, wann können wir vom Christentum als Christentum sprechen? Das ist also, wäre mal die erste Frage. Wir befinden uns im ersten Jahrhundert auf einem Weg dieses Auseinandergehens. Man spricht in der Wissenschaft von Parting of the Ways, also diese Wege, die auseinandergehen. Aber das ist ein langer Prozess zwischen Jesusgläubigen Juden, zwischen Juden, die nicht an Jesus als Christus glauben, und zwischen Nicht-Juden, die sich zu Jesus bekennen. Das heißt, mit diesen drei, sage ich mal, ganz großen oder ganz grob gezeichneten Zugängen müssen wir rechnen. Und Paulus, was Paulus gelingt, und das macht ihn so entscheidend, dass er ein entscheidender Vorreiter dafür ist, dass sich Menschen zu Christus bekennen können, ohne sich eins zu eins dem jüdischen Gesetz verschreiben zu müssen. Das heißt, für Paulus war ganz wichtig diese auflagenfreie Mission, die er geprägt hat. Das heißt, man konnte Christ werden, ohne sich beschneiden zu lassen. Man konnte Christ werden als Heide, als Römer, als Grieche, ohne jetzt den ganzen Gesetzeskanon, das ganze Gesetz des Alten Testaments auf Punkt und Komma einzuhalten. Das hat Paulus nicht als einziger und wahrscheinlich auch nicht als allererster mit vertreten, aber als jener, der das am akzentuiertesten, letztlich am deutlichsten und reflektiertesten geschafft hat. Und das ist natürlich schon noch etwas Wichtiges, genau wie Jesus, genau wie die anderen ersten Jüngerinnen und Jünger, war auch Paulus, stammte auch Paulus aus dem Judentum, ist mit dieser Tradition nicht nur aufgewachsen, sondern hat sich auch bis zum Schluss letztlich auch aus dieser Wurzel heraus definiert. Gerade der Römerbrief gibt einen wunderbaren Einblick dafür, dass diese Wurzel weiterhin relevant ist, diese Wurzel weiterhin trägt, diese Wurzel aus dem Judentum. Und trotzdem sieht er aus dieser Wurzel heraus wie einen aufgepfropften Ölzweig mit diesem Bild, dieses Bild, das da aus der Landwirtschaft verwendet, der damals als dieses Symbol für diesen neuen Weg, für diese Kirche, die daraus entsteht und dementsprechend auch neue Früchte bringt, neue Blüten herausbringt aus sich und dementsprechend hier aus zwei unterschiedlichen Zugängen hier einen Weg zu Gott finden kann. Und dieses Ereignis des Auferstandenen, diese Auferstehung Jesu, hat für ihn so eine Wirkkraft, dass sie letztlich aus diesem Leben Jesu, aus seinem Sterben und Auferstehen heraus etwas bringt, was über dieses Gesetz mit seinen Vorschriften hinausgeht und damit die Tür öffnet, dass egal ob Sklave oder Freier, ob Mann oder Frau, ob Jude oder Nicht-Jude, jeder die Möglichkeit hat und jede die Möglichkeit hat, an diesem Weg Jesu, der ein Weg zum Leben ist, teilzunehmen, diesen Weg Jesu zu gehen.
Mhm. Mir ist jetzt gerade beim Zuhören so dieser Gedanke gekommen, so diese Barmherzigkeit will ich nicht opfern. Ne? Steht Paulus da sozusagen auch in dieser großen Tradition der Propheten, Jesus natürlich genau in die Richtung auch, sozusagen nicht das Gesetz ist es oder die Ordnungen, was letztlich entscheidend ist im Glauben, sondern das Tun und die Liebe.
Da würde ich durchaus auch in der Form recht geben. Für Paulus spielt das eine ganz große Rolle, dass in dieser Gemeinde der Geist wirken kann, dass hier Gemeinden im Miteinander auch Unterschiede überwinden können, auch die Unterschiede, sage ich mal, auch der Herkunft, die Unterschiede auch der letztlich auch sozialer Kategorien, dass die viel, viel wichtiger sind, als wie sich stur an Gesetzesvorgaben oder an religiöse Vorgaben zu halten, Reinheitsvorschriften zum Beispiel oder Essensregelungen, die treten da in den Hintergrund. Und da baut Paulus natürlich schon auch auf einer Perspektive Jesu, die sich auch in den Evangelien immer wieder findet. Nicht, was in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus seinem Mund herauskommt. Das ist das Problematische. Und gerade so dieses stark akzentuierte Frage nach Speisevorschriften, Reinigungsvorschriften oder auch dem Sabbatgebot, wo Jesus immer wieder auch aneckt, das ist etwas, wo Paulus noch einmal viel, viel akzentuierter das ad acta legt und noch einmal viel, viel weiter gehen kann, auch in der Frage nach der Beschneidungsfreiheit, er eine sehr, sehr deutliche Position mit einnimmt dafür.
Mhm. Zum Teil ist es für mich schon ein bisschen angeklungen. Ich stelle trotzdem jetzt die sehr grundsätzliche Frage, was aus deiner Sicht so die größten Leistungen oder Neuerungen sind, die Paulus sozusagen in die Welt gebracht hat mit seinem Wirken.
Ich glaube, auf der einen Seite diese Offenheit hin zu Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden, diese Offenheit theologisch zu reflektieren und sie theologisch auch in Schrift hineinzubringen, in seine Briefe mit hineinzubringen. Das ist durchaus auf der einen Seite eine enorme Leistung, die Paulus gebracht hat, verbunden mit seinem persönlichen Einsatz. Also beides sind zwei Seiten einer Medaille, die Paulus darstellt. Dieses unermüdliche Hinausgehen, Wege auf sich nehmen und dieses rastlose sich einsetzen für die Gemeinden, auch dieses Verantwortung übernehmen für Gemeinden, auch in seiner Abwesenheit. Da hat er schon eine Leistung gesetzt, die für uns als Christinnen und Christen auch bis heute noch inspirierend ist und die uns natürlich in der Heiligen Schrift auch weiter begleitet. Nicht umsonst sind seine Briefe letztlich Teil der Urkunde unseres Glaubens, Teile der Heiligen Schrift, Teile der Bibel, die auch an den Sonntagsgottesdiensten gelesen werden. Das heißt, auf der einen Seite diese Reflexion über den Glauben, den Versuch aus dieser Verbindung zwischen mit dem Judentum und einer Kirche, letztlich die aus anderen Wurzeln herausstammt, hier wirklich etwas theologisch Reflektiertes zu schaffen, mit der Basis, dem Fundament Jesu, aus einem persönlichen Glauben heraus, der dann auch wirklich mit großem Einsatz weitergetragen wird. Mhm. Und da können wir heute, glaube ich, genauso viel davon lernen wie die ersten Gemeinden, die ersten Christinnen und Christen rund um Paulus.
Mhm. Ich sehe da nur einen spannenden Aspekt, wenn ich sozusagen versuche, das auch zu übertragen in unserer Jetztzeit, so diese Übersetzungsleistung des Paulus hin in eine andere Welt, sage ich jetzt einmal, ja? Und diesen Glauben zu übersetzen in ein Denken und in eine Sprache für Menschen, die vorher nichts mit dem zu tun gehabt haben. Das ist irgendwie das Spannende bei Paulus.
Und natürlich, wenn wir heute seine Briefe lesen, die sind natürlich theologisch enorm dicht und gleichzeitig sind sie trotzdem der Versuch, Gemeinden das, was für ihn zentral ist, mitzugeben. Und dass er da, das ist manchmal für uns natürlich befremdlich wirkt, auch weil die Zeit eine ganz andere ist, in der wir leben. Das ist natürlich klar. Paulus versuchte trotzdem in der Sprache der Menschen zu schreiben, für die er letztlich unterwegs war. Er hat irrsinnig, war natürlich im Griechischen beheimatet und hat aber versucht, eben dementsprechend auch diese, sage ich mal, auch vieles auch an jüdischen Zugängen hier seinen heidnischen Christinnen und Christen in der Gemeinde nicht nur schmackhaft zu machen, sondern auch Wege zu eröffnen, das gut reflektiert mit hineinzubringen. Auch das Wort Jesu, das für ihn einen ganz hohen Stellenwert hat.
Gibt es da nicht diese Stelle, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, in Athen am Areopag, wo er vor diesem Altar steht, einem unbekannten Gott, und sozusagen dort seine Botschaft verkündet?
Also diese Stelle gibt es in der Apostelgeschichte, das heißt eine große Rede, die uns Lukas überliefert, ob diese Rede historisch so stattgefunden hat, das darf bezweifelt werden, also das ist durchaus Konvention, die Taten sollen originalgetreu überliefert werden, da natürlich keiner mitstenografiert hat oder das Handy laufen gehabt hat währenddessen, ist die genaue Wortfolge natürlich die bleibt natürlich dem Autor überlassen, aber zumindest so, wie er es sagen hätte können. Mhm. Und das passt natürlich in die Theologie des Paulus hinein, dass er von dem ausgeht, was Menschen vor Ort vorfinden. Dass er, und hier in dieser Areopagrede in Athen, also dem Ort auch der Diskussion, auch dieser Athen als Ort der Philosophen, in diesem klassischen Ort der Philosophie in Griechenland, versucht er auf einer philosophischen Basis zu argumentieren. Das heißt, er geht nicht vom Fremden aus, sondern von dem, was den Menschen vor Ort, den gebildeten Menschen vor Ort, bekannt ist. Und er geht von einer Erfahrung aus, die ein jeder in Athen machen kann. Ein unbekannter Gott, den er jetzt bekannt macht. Ob es diesen Altar gegeben hat in Athen, das wissen wir nicht, das ist historisch nicht überliefert. Es gibt einen Altar, oder eine Altarwidmung, die ähnlich lautet. Also da, also das ist die Frage. Das haben wir so jetzt nur, haben jetzt vor allem in der Apostelgeschichte in der Form überliefert. Aber zumindest von diesem Gedanken auszugehen, vom Bekannten auszugehen oder zumindest vom Unbekannt Bekannten auszugehen und Menschen damit zu gewinnen. Und er geht ja auch von dieser Erfahrung aus, die Menschen haben. In ihm bewegen wir uns, in ihm leben wir und sind wir. Was ja letztlich auch in unserer Liturgie Einzug gehalten hat, als wichtige Grundlage. Und gleichzeitig, und das ist das Spannende, er versucht ganz, ganz viel aus dieser Erfahrungswelt der Menschen mitzunehmen. Und wenn er dann ein Stück weit diesen Bruch sucht, über die Auferstehung der Toten zu reden, über das, was natürlich zentral ist, auch für seine Verkündigung, da scheiden sich dann ein Stück weit die Geister. Und selbst dem großen Paulus ist es nicht gelungen, da alle Menschen am Areopag zu gewinnen. Ganz im Gegenteil, es ist nur von einer ganz, ganz kleinen Gruppe die Rede, die sich dann offensichtlich da neugierig zeigt. Das heißt, auch dem Paulus ist, sage ich mal, der Erfolg nicht in den Schoß gefallen, trotz seiner großen Bemühungen und trotz seiner auch zündenden Ideen, die er teilweise gehabt hat, sind es dann in Athen, eine Handvoll Leute, der Dionysius und die Tamaris, die dann letztlich dann mitgehen auf diesem Weg. Aber aus diesen kleinen Keimzellen entwächst etwas Großes.
Der Paulus war ja irrsinnig viel unterwegs. Also ich habe kürzlich einmal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, so wenn man alle seine Reisen so zusammenrechnet und diese Abstände, so kommt man an die 15.000 Kilometer. Was hat ihn denn getrieben, so weit herumzuwandern, zu reisen? Und wie war das überhaupt rein praktisch möglich?
Also Paulus war enorm viel unterwegs. Also wir haben in der Apostelgeschichte eigentlich der ganze zweite Teil der Apostelgeschichte folgen wir diesen Reisespuren des Paulus mit dazu, von Missionsreisen geplanten bis hin zu seinem zu dieser Überführung als Gefangener in Rom. Das sind enorme Wegstrecken, die Paulus zurückgelegt hat. Und das ist für ihn war ganz entscheidend, in alle Winkeln, die er erreichen kann, diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht des Auferweckten hinauszutragen. Er hat sich als Apostel der Heidenvölker verstanden, der Nichtjüdischen. Und da hat er ein enormes Gebiet gehabt. Und im Römerbrief schreibt er von seinen weiteren Reiseplänen, die sogar noch bis Spanien gegangen wären. Und Spanien natürlich war damals quasi Ende der Erde, das Ende der Welt. Also heute noch, das spiegelt sich noch im Namen Finisterre wieder, was man, wenn man am Jakobsweg noch von Santiago noch knapp 100 Kilometer weitergeht und dann wirklich am Ende der Welt steht, weil da gibt's nur noch mehr. Das heißt, dieses Ende der Welt zu erreichen, das war so ein bisschen auch sein Impetus dorthin, dieses Bekenntnis, diese Botschaft von Jesus zu tragen, wo einfach Menschen damit noch nicht konfrontiert worden waren. Und das spiegelt sich natürlich nicht nur bei Paulus wieder, sondern auch, sage ich mal, in den Evangelien, im Matthäusevangelium am Schluss heißt es, ich bin mit euch bis ans Ende der Welt, oder in der Apostelgeschichte, ihr sollt meine Zeuginnen und Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Und bis an diesen, bis in den entlegensten Winkel dieses Christusbekenntnis hinaus zu verkünden, das war für Paulus ganz zentral. Und er war natürlich mit den Reiseformen seiner Zeit unterwegs, natürlich zu Fuß im Landesinneren und mit dem Schiff konnte er auch weite Wegstrecken überwinden. Natürlich die römischen Möglichkeiten der Schifffahrt waren durchaus ausgeprägt, gerade an den Küstenlinien Kleinasiens und im Übersetzen nach Griechenland muss man sich vorstellen, dass das ein wichtiges Verkehrsmittel war. Und wenn man sich denkt, in Korinth, wo wir zwei Briefe des Paulus auch überliefert haben, wo Paulus enorm viel gewirkt hat. Korinth war eine Stadt mit zwei Häfen, eine nach Osten führend und eine nach Westen führend, so eine dieser zentralen auch Reiseorte des römischen Imperiums, die für ihn natürlich ganz wichtig waren.
Könnte man sich fast so vorstellen wie ein antiker Fährenbetrieb.
Ja, natürlich. Es hat sogar, es gibt da, wenn man da in der Nähe des Kanals von Korinth ist, sieht man auch die Ausgrabungen des sogenannten Diolkos. Da hat man Schiffe auf quasi, man kann sich das vorstellen, wie so Eisenbahnspuren, hat man Schiffe auf über das Land verladen und dann die paar Kilometer vom Ostweg, der Richtung Kleinasien und in das östliche Mittelmeer geführt hat, hat man dann auf dem Landweg transportiert in Richtung westliches Mittelmeer, zum westlichen Hafen, das heißt vom Hafen in Kenchreae zum Hafen nach Lechaion. Und da gibt es heute noch die Spuren, die man sehen kann. Und Korinth war dementsprechend ein Ort zwischen den Welten, Osten und Westen, natürlich auch eine sehr römische Stadt im damaligen Griechenland, als römische Kolonie neu gegründet und auch als Schmelztiegel der Kulturen natürlich auch ideal geeignet, auch für eine neue Lehre, wie diese Lehre des auferweckten Christus, die Paulus vertreten hat.
Ich habe jetzt nur eine ganz große Frage, die man wahrscheinlich nicht in ein paar Sätzen beantworten kann eigentlich, aber ich stelle sie trotzdem. Was sind für dich so die drei zentralsten Botschaften einer paulinischen Theologie oder Verkündigung?
Die zentralsten Botschaften, das ist sicherlich etwas, wo man vieles nennen könnte, aber für ihn ist ganz wichtig, Christus, der Auferweckte, der Gekreuzigte, Auferweckte, der ihm, sage ich mal, gleichzeitig auch diesen Auftrag dieses Hinausgehens auch mitgegeben hat, den er persönlich erfahren hat. Das heißt, diese persönliche Erfahrung als, glaube ich, ganz zentrale Botschaft, die er hat und die für ihn eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Das heißt, diese persönliche Gottesbegegnung, diese persönliche Gottesbeziehung, die eine wichtige Rolle spielt als ganz zentrales Thema. Und auch diese Hoffnung mit verbunden, dass diese Begegnung auch für alle Christinnen und Christen auch aus seiner Perspektive kurz bevorsteht. Das heißt, diese persönliche Gottesbegegnung, Gottesbeziehung, die etwas ganz, ganz Zentrales, Wichtiges ist. Und die, gerade auch auf der Basis des Kreuzes, wo der Christ, die Christin letztlich auch selbst in seinem Erlösungsdenken auch befreit wird von der Last aus seiner Perspektive des Gesetzes. Das ist, würde ich als das zweite oder des Gesetzes des Alten Testaments oder diese Gesetzesvorschriften, dieser Regelungen des Alten Testaments, die er reflektiert und was für ihn eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist. Es braucht nicht diese äußeren Zeichen, die eine Rolle spielen. Es braucht nicht, sage ich mal, Beschneidung als Identitätsmerkmal, um auf dem Weg Jesu unterwegs zu sein. Es braucht nicht diese Vielzahl an Vorschriften, sondern aus dieser Freiheit heraus, zu dieser Freiheit heraus sind wir berufen. Und diese Freiheit heraus, und das würde ich als drittes Element sehen, das enorm wichtig ist, kann auch Gemeinde wachsen. Gemeinde als etwas, was er mit einem Leib, mit vielen Gliedern vergleicht, und diesen Vergleich, das ist einfach so wunderbar, da gibt es kein Über- oder Untergeordnetsein in Form einer starren Hierarchie, sondern da gibt es ein organisches Aufeinanderverwiesensein, wo jeder letztlich und jede auch seine Rolle haben kann, die enorm entscheidend und wichtig ist. Und dass das geistgewirkt ist, hilft uns oder kann uns helfen, sage ich mal, auch diese Konflikte, die auch Paulus wahrnimmt und die er auch ganz ernst nimmt, auch zu überwinden. Und dieses Bild auch von Kirche als etwas Organisches, das gibt er seinen Gemeinden mit. Und das finde ich durchaus auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, diese Elemente, persönliche Gottesbegegnung, Freiheit auch heraus, aus dem man herausgehen kann, und etwas, das zu einem letztlich auch zu einem guten Miteinander in Gemeinde führt.
Ich habe es am Beginn schon erwähnt. Die KMB hat den Paulus als Jahresbegleiter für das kommende Arbeitsjahr auserwählt. Und in der KMB haben wir nicht zuerst so diesen theologisch-wissenschaftlichen Zugang, sondern wir suchen einfach immer noch Anregungen und Inspirationen aus dieser biblischen Männergestalt für unser Mannsein oder männliche Identität. Kann man da interessante Aspekte, kannst du da sehen, auch sozusagen, ich glaube, es war ja auch eine Brechung des damaligen typischen antiken Männerbildes, ne, das da Paulus vollzogen hat. Kannst du da einige Gedanken dazu sagen?
Also was man auf jeden Fall wahrnimmt, ist, dass sich in der Zeit des Paulus, also gerade im ersten Jahrhundert, sich die Geschlechterrollen durchaus auch nochmal ein Stück weit, wie letztlich ja ganz oft in der Geschichte transformieren. Und gerade auch, sage ich mal, Paulus ist keiner, der in die Zeit eines ganz klar patriarchalen Männerbildes mit hineinschreibt. Also da wäre, wenn man so etwas in biblischen Texten sucht, wird man das sicherlich auch finden, aber nicht aus der Feder des Paulus. Da wäre man beispielsweise im Neuen Testament in anderen Texten sicherlich näher mit dran, das Matthäus-Evangelium, das natürlich nochmal stärker beispielsweise auch in Ehefragen alles ganz, ganz klar aus meiner Seite her argumentiert. Paulus hat durchaus auch oder hat denn dieses akzentuierte Bild, dass es nicht um diese Zugehörigkeit, ob ich jetzt zu einem physischen Geschlecht gehört, ob ich jetzt Mann bin oder Frau bin, ist entscheidend, sondern der Christusbezug, der im Vordergrund steht. Das ist durchaus auch etwas, was in dieser ja auch Offenheit seiner Zeit, wahrscheinlich in der Gemeinde von Korinth, wo viele Frauen ja auch präsent waren in der Gemeinde, wo viele Frauen auch leitende oder wo es Frauen auch gegeben hat in leitender Funktion. Wenn man die Phoebe als Diakonos zum Beispiel denkt oder an beispielsweise auch im Römerbrief Junia, die ja als Apostolin dementsprechend hier auch mit erwähnt oder als Apostolos mit diesem Titel auch hier mit bezeichnet, dass eine Rolle spielt, dass hier letztlich die Geschlechterzugehörigkeit keine Rolle spielt, ob man jetzt ein besserer oder schlechterer Christ oder Christin wäre in dem Fall. Was natürlich für ihn eine Rolle spielt, dass man aufgrund des Auftretens nach außen möglichst keinen Anstoß erregen soll. Das ist in Korinth, spielt das im Brief, im ersten Korintherbrief durchaus auch mit eine Rolle. Das heißt, man soll möglichst oder soll nicht durch sage ich mal, ein möglichst nach außen wirksames Auftreten seiner eigenen überwundenen Geschlechteridentität für Anstoß sorgen. Also da ist er eher auch ein Stück weit zurückhaltender und gleichzeitig sein Männerbild kann man natürlich auch davon ausgehen, dass er stark davon oder geprägt ist, selbst Verantwortung zu übernehmen. Das natürlich etwas ist, was natürlich nicht nur für Männer mit zutrifft, aber etwas, sein Menschenbild, Verantwortung zu übernehmen, auch diesen Glauben weiterzutragen, auch sich zu überlegen, gerade wenn es um wichtige Männerpersonen oder Männerfiguren in den Gemeinden geht, ob das jetzt Petrus ist oder zum Beispiel auch auch Apollos im Korinth, wo ganz viel sich an diesen prägenden Männern sich da auch manche Streitigkeiten entladen, oder zumindest auch in Anschluss an die er schon zu bedenken gibt, die Verantwortung, in der man steht. Wie baut man auf dem Grund, der gelegt ist, auf diesem Fundament Jesu, wie baut man weiter? Und das sind ja durchaus auch, sage ich mal, sehr, sehr klassische Bilder, die er verwendet, die durchaus auch, sage ich mal, Männerdomänen mit, auch in der Antike mit ansprechen oder auch die des Läufers im Stadion, des Wettkämpfers, so als klassisch männliches Bild. Es hat natürlich auch weibliche Wettkämpfe gegeben, aber das ist natürlich auch damals viel, viel stärker noch Männerdomäne gewesen. Diese sportlichen Wettkämpfe, die er als Bild mit hineinnimmt und wo er immer wieder durchaus auch diese Themen mit einbringt. Und dieses wirklich unbeirrte sich auch Konflikten stellen. Ich glaube, das ist etwas, was Paulus durchaus auch ausmacht, auch für die heutige Zeit etwas Interessantes ist, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sich in Konflikte auch einzulassen. Auch wenn es sich um hochrangige Personen handelt. Im Galaterbrief berichtet er davon, wie er den Petrus beispielsweise vor versammelter Mannschaft den Kopf wäscht, sich auf der Bühne der Gemeinde hier nicht zurückhält, sondern sich dafür einsetzt, Engagement für seine Gemeinde übernimmt und eben dementsprechend auch für diese Gleichberechtigung sich einsetzt.
Was mir auch noch aufgefallen ist, so beim Lesen mancher Bibelstellen aus seinen Briefen, dass er sich ja auch immer wieder als einer zeigt, nicht sozusagen als der starke Mann, sondern auch irgendwie verletzlich oder auch in seiner Unvollkommenheit, sage ich jetzt einmal.
Ja, also als Mensch, der auch selbst davon schreibt, dass er auch von Krankheit gezeichnet ist, von einem Stachel, der eine Rolle spielt und auch seine Narrenrede, wo es darum geht, dass er auch konkret leidender ist. Also, dass er einen Haufen Bedrängnisse auch überlebt hat, vom Auspeitschen über Schiffbruch, ja, bis hin zu wirklichen lebensgefährdenden Situationen. Das heißt, der Held nicht nur aus der Perspektive der alles überstrahlende Krieger, sondern auch der in seinem Leben Brüche erlebt hat, der sage ich mal, auch Niederlagen und Misserfolg wahrgenommen hat. Mhm. Und wir wissen auch nicht, ob jeder seiner Briefe den gewünschten Erfolg gezeigt hat. Wir wissen auch, dass Gemeindemitglieder ihn angezweifelt haben, auch seine Integrität in Frage gestellt haben. Mhm. Und Paulus, der da durchaus auch trotzdem Verantwortung übernimmt.
Mhm. Möglicherweise war ja sozusagen der gewichtigste Bruch seines Lebens der heute halt jetzt wahrscheinlich in Bildsprache gegossen in diesem Damaskus-Erlebnis stattgefunden hat, in seinem Berufungs- oder Bekehrungserlebnis.
Ja, also diese Berufungserfahrung, die Paulus erlebt hat, das hat natürlich einen starken Einfluss gehabt. Und gleichzeitig ist ein Prozess, der damit beginnt. Paulus schreibt davon, dass er sich in die Wüste zurückgezogen hat, in die Araber. Das heißt, dass er letztlich aus diesen Peripherien, aus diesen zentralen auch Konfliktorten sich auch selbst zurückgezogen hat. Und in der Apostelgeschichte heißt es wunderbar, dass nachdem sich Paulus zurückgezogen hat oder aus der Gemeinde hinausgegangen ist, dass plötzlich nun Ruhe eingekehrt ist. Das heißt, sich auch ein Stück weit auch selbst herauszunehmen, auch aus manchen Konflikt, das spielt bei ihm eine Rolle. Und auch diese Reflexionszeit, die für ihn etwas Wichtiges war. Und glaube ich, durchaus auch anregend sein kann für uns, auch heutzutage in Umbruchssituationen, auch in diesen Situationen im Leben, wo man vor wichtigen Entscheidungen steht, wie es weitergehen soll, sich auch die Zeit zu nehmen, auch einen Schritt auf die Seite zu gehen, auch einmal in sich hineinzuhören, hineinzuspüren. Und das machen Menschen, Männer natürlich genauso wie Frauen, auch heute vielleicht auch noch viel, viel akzentuierter, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war.
Du hast mir jetzt schon eine wunderbare Spur gelegt für meine letzte Frage, weil wir zeitlich schon wieder leider sehr weit fortgeschritten sind. Aber sozusagen vom systemischen, vom Individuellen auch jetzt noch einmal ins Systemische schauend. Wenn Paulus heute leben würde, was würde er deiner Einschätzung nach heute verkünden? Welche Botschaft würde er in die Welt tragen? Was würde er vor allem unserer Kirche sagen?
Diese Fragen sind natürlich immer höchst interessant und sagen wahrscheinlich mehr über den Beantwortenden aus, als wie über Paulus selbst. Trotzdem könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Paulus heute überall dort einhaken würde, wo, sage ich mal, aus welchen Gründen auch immer Streitigkeiten entstehen, weil Menschen zu sehr an starren Traditionen festhalten. Also da glaube ich, würde Paulus ganz, ganz stark auf viele Rücksichtsthematiken ansprechen und überall dort, wo es nicht um das eigentlich zentrale Thema geht, das heißt um diese Botschaft des Auferweckten, um dieses sich auch dazu bekennen, sondern wo diese strukturellen Fragestellungen mehr in den Fokus gestellt werden als wie andere Themen, da wäre er, glaube ich, heute auch sehr, 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 sehr streitbar. Und Paulus wäre da sicher heute auch in den kirchlichen Fragestellungen, auch in der Frage, wer für Leitung zugelassen wird, hätte er durchaus sicherlich spannende Botschaften an uns mitzugeben, gerade auch in der Frage mit gottesdienstlichen Themen, das Herrenmahl, das für ihn ja im Fokus, im Zentrum steht, soll das nicht als Streitpunkt, sondern als Ort der Gemeinschaft erfahrbar wird. Das wäre, glaube ich, für ihn wichtig. Und dort, wo auch heute in Kirche soziale und hierarchische Unterschiede bemerkbar werden, ich könnte mir gut vorstellen, dass Paulus hier ein sehr, sehr eine sehr klare Meinung hätte, dass soziale Unterschiede, dass Herkunft als Unterschied in den Hintergrund geraten soll, im Gegensatz zu den eigentlich relevanten Themen.
Mhm. Für mich ist er wohl einer der entscheidendsten Hinweise oder Warnungen, auch wenn das natürlich sehr interpretierbar ist, das Wort, das er im 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel sagt, wenn er eben die Gemeinde hinweist darauf, den Geist nicht auszulöschen. Lieber Reinhard, vielen Dank für dieses interessante und anregende Gespräch, für deine profunden Ausführungen und Überlegungen. Das war jetzt ein Interview mit Dr. Reinhard Stixl über den Apostel Paulus, den biblischen Jahresbegleiter 2023-24 der katholischen Männerbewegung Linz. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei den kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe Was man bewegt wieder mit dabei sind. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Wolfgang Bögel, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Linz.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast-Team.